Hallo am Sonntagnachmittag, ich bin Tim und diese fremde Musik, die nimmt uns jetzt mit auf eine neue Kakadu-Reise. Wir erkunden gemeinsam Gondwanaland. Große Fragezeichen, was ist Gondwanaland? Das kriegen wir jetzt raus, dafür bin ich nach Sachsen, ganz genau nach Leipzig gefahren. Hier melde ich mich aus dem Zoo der Stadt. Hier kann man nämlich das neue Gondwanaland erleben, seit einem Jahr. Eine einzigartige Tropenhalle mit vielen Tieren und Pflanzen. Bei mir sind jetzt die Kinder der Zoo AG. Sie werden uns jetzt auf unserer Kakadu-Reise heute begleiten. Erstmal kurz, hallo, wer bist du?
Ich bin der Pol.
Ich bin der Alex.
Ich bin der Justus.
Ich bin Corinna.
Ich bin die Cora.
Ich bin die Gina.
Gina, frage ich dich doch mal als erstes, Gondwanaland, was ist das wirklich?
Also Gondwanaland ist eine Tropenhalle in diesem Fall und wir haben hier verschiedene Pflanzen und Tierarten.
Also man sieht hier sehr viele Pflanzen, wie den Ameisenbaum oder verschiedene Palmarten. Und die Gehege sind meistens durch Glasscheiben getrennt und Tiere wie der Riesenotter und der Zwergotter sind halt im Wasser.
Wie sieht das Gebäude aus?
Das Gebäude ist ungefähr dreieckig und es hat oben eine Folienschicht.
Also bevor wir jetzt hier loslegen, lassen wir uns das nochmal ganz genau erklären. Am besten vom Chef, vom Ganzen, Dr. Jörg Junhold. Und der wird uns nochmal erklären, was es mit Gondwana auf sich hatte. Grüße Sie, hallo.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Gondwanaland, das gab es ja wirklich irgendwann mal. Das hier ist das neue Gondwanaland. Was war das alte Gondwanaland?
Gondwana ist der Urkontinent auf unserem Planeten. Vor etwa 300 Millionen Jahren hat er existiert. Da gab es die heutigen Kontinente Afrika, Asien, Südamerika, auch Australien noch nicht, sondern es war alles eine große Landmasse. Und auf dieser großen Landmasse haben natürlich Urwälder existiert und der heutige Regenwald ist ja ein Urwald. Es haben aber auch verschiedene Tiere existiert, die sich bis heute auch überlebt haben auf den verschiedenen Kontinenten, als sie auseinandergebrochen sind, vor 150 Millionen Jahren sich dann alleine fortentwickelt haben und die dann heute auch noch zu entdecken sind. Und das ist der Hintergrund, die Geschichte für unser Gondwanaland hier in Leipzig.
Warum gibt es diesen Kontinent nicht mehr? Was ist da passiert?
Das sind einfach die Erdbewegungen, die Kräfte, die es bei uns in dem Planeten gibt. Es ist ja ganz heiß in der Erde, es gibt verschiedene Kräfte und die wirken da und die haben den Kontinent Gondwana, den Urkontinent, auseinanderdriften lassen.
Wie ist denn die Idee entstanden, hier in Leipzig im Zoo Gondwana wieder auferstehen zu lassen?
Also die Ursprungsidee geht bis ins Jahr 1998 zurück, als wir den Zoo der Zukunft geplant haben und gesagt haben, wir wollen eine Hauptattraktion haben und das soll eine riesen Tropenhalle werden. Sie ist ja 2 Fußballfelder groß mit 1,7 Hektar. Und wir hatten uns für den Gesamtzoo ausgedacht, dass wir nicht alle 5 Kontinente zeigen können der Erde, sondern nur 3. Afrika, Asien und Südamerika. Und wir hatten die Idee, dass wir im Scheitelpunkt dieser Kontinente einfach eine große Halle drüber setzen, da es auf allen diesen Kontinenten tropischen Regenwald gibt, also quasi das Synonym für die Urwälder. Und als wir die Idee zusammen hatten, haben wir nach einem Namen gesucht und kamen auf die Idee, Mensch, das hat doch früher alles mal zusammengehört. Und so war die Idee vom Gondwanaland und auch von dem Namen dafür geboren.
Also Sie haben im Prinzip zusammengebracht, was ursprünglich mal zusammengehörte.
So ist es. Wir haben zusammengebracht, was zusammengehört. Wir haben das rückwärts gedacht. Und wir erzählen aber jetzt hier im Gondwanaland auch ständig die Geschichte, sei es bei einer Bootsfahrt, sei es bei einem Gang durch einen Bergwerksstollen, wo sich lebende Fossilien, das sind also Tiere, die quasi die Entwicklung der Erdgeschichte überlebt haben, zeigen. Und so kommt man immer wieder zurück auf die 3 Kontinente, die wir unter einem Dach zeigen, aber auch auf Erdgeschichte und den ursprünglichen Kontinent Gondwanaland.
Nun ist aber auch der Sinn und Zweck von Gondwanaland ja nicht nur, dass man hier durch den Urwald gehen kann, dass man sich exotische Tiere angucken kann. Da steckt, glaube ich, noch mehr dahinter, ne?
Ein Zoo ist heute kein Selbstzweck und alles, was wir hier machen, hat einen tiefen Sinn. Es geht um bedrohte Tierarten in freier Wildbahn. Unsere Tiere, die wir hier zeigen im Gondwanaland, sind das 40 verschiedene Arten, sind die Botschafter für ihre hochbedrohten Artgenossen in freier Wildbahn. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Und das erzählen wir auch bei dem Rundgang. Und wir schaffen auch die Verbindung zu einem Projekt, was wir selbst als Zoo Leipzig unterstützen, ein Regenwaldprojekt auf der Insel Borneo in Südostasien. Und so schaffen wir also die Gemeinsamkeit, zeigen die Tiere die Faszination des Regenwaldes, wollen aber auch appellieren an die Besucher, die zu uns kommen, dass sie etwas lernen über den Regenwald und dass sie letzten Endes mit ihrem Verhalten, umweltgerechten Verhalten dazu beitragen, dass Regenwald auch geschützt wird.
Was passiert denn auf Borneo, wenn Sie das Projekt gerade angesprochen haben? Was ist das für ein Projekt?
Das ist ein Projekt, wo wir ein Stück Wald schützen. Und dort gibt es eine Leittierart, das ist das sogenannte Saba-Nashorn, ein kleines Nashorn, die kleinste Nashornart, die es gibt auf der Welt. Davon existieren in Borneo nur noch etwa 30 bis 50 Tiere. Und wir schützen auf der einen Seite den Wald, das ist also jetzt ein Naturschutzgebiet. Auf der anderen Seite bauen wir eine Zuchtstation, bringen dort Nashörner zusammen. Und mit vielen, vielen Partnern gemeinsam, zum Beispiel einem wissenschaftlichen Institut und Organisationen vor Ort, wollen wir dafür sorgen, dass wir das Nashorn nachzüchten und dass diese Art nicht von unserem Planeten verschwindet.
Sie sind ja auch so eine Art Weltzoodirektor, möchte ich sagen. Was ist das für eine Funktion?
Ich bin der Präsident des weltweiten Zooverbandes, World Association of Zoos and Aquariums. Dieser Dachverband der Zoos auf der Welt repräsentiert etwa 1000 verschiedene Zoos weltweit. Und dort bin ich tätig, um zum Beispiel die Zoos zusammenzubringen, eine Strategie zu haben für den internationalen Artenschutz, um die Zoos zu vertreten bei allen wichtigen globalen Organisationen, sei es die UNO, sei es aber auch Greenpeace oder der WWF. Und dort versuchen wir gemeinsam etwas zu tun als Zoo, um für den Artenschutz gemeinsam uns einzusetzen. Es geht aber auch um Haltungsbedingungen für unsere Tiere in den Zoos, um tiergerechte und dem Tierschutz entsprechende Mindestanforderungen, die wir auch global durchsetzen wollen. Und so versuchen wir also, höchste Qualitätsstandards, manchmal auch nur Minimumstandards für die Zoos zu sichern.
Wie können Sie als Zoo den Tierarten denn helfen? Also Sie haben gerade natürlich von Ihrem Projekt auf Borneo gesprochen, aber nur weil jetzt hier Tiere leben, fehlen sie dann doch woanders, oder?
Nein, das kann man so nicht sagen. Bei uns in den Zoos, da züchten wir zum Beispiel seltene Tiere in Zuchtprogrammen, arbeiten mit vielen, vielen Zoos weltweit zusammen und sorgen dafür, dass diese Arten nicht aussterben. Man kann sich das also vorstellen wie die Arche Noah, dass wir Tierarten haben, die in freier Wildbahn gar nicht mehr vorkommen oder nur noch in so geringen Zahlen vorkommen, dass wir als Zoo dafür verantwortlich sind, dass diese Tierarten auch weiter existieren und später vielleicht auch mal wieder in ihren ursprünglichen Lebensraum zurückkommen können.
Leben hier im Gondwanaland auch bedrohte Tiere?
Hier leben sehr viele bedrohte Tiere. Von den 40 Tierarten, die wir hier halten, sind also 20 Tierarten in sogenannten internationalen Zuchtprogrammen. Dort werden die mit gemanagt. Das heißt, dort tauschen wir uns sehr eng mit den verschiedenen Zoos aus, die auch diese Tiere halten und koordinieren, wer darf mit wem züchten, wer darf mit wem Nachwuchs haben. Beispiele sind dafür zum Beispiel der Komodowaran, ein sehr selten gehaltenes Tier, oder aber auch der Riesenotter oder auch der Tapir, wenn man nur von den großen sichtbaren Tierarten hier spricht. Und so könnte man die Liste beliebig fortsetzen.
Dann bin ich jetzt gespannt, was wir hier für Tierarten alles entdecken werden im Gondwanaland in Leipzig auf unserer Kakadu-Reise. Wir steigen jetzt hier ins Boot und fahren los. Und bevor das Boot ankommt, kann ich ja gerade noch mal bei den anderen Leuten fragen, was Ihnen hier im Gondwanaland bisher alles gut gefallen hat.
Gut, es ist warm, aber es ist sehr schön, auch wie im richtigen Regenwald, denke ich.
Was beeindruckt dich am meisten hier?
Also die ganzen verschiedenen Pflanzen, weil die Bäume sind auch teilweise sehr groß und auch die Tiere sind sehr unterschiedlich.
Was beeindruckt dich hier im Gondwanaland?
Ich fand eigentlich alles cool, auch die Pflanzen, die man noch nie gesehen hatte. Und die Tiere fand ich auch schön. Und drinnen in der Grotte, da haben sie so eine Zeitreise animiert, das fand ich auch cool.
Was passiert da in der Grotte?
Also da zeigen sie halt, wie die ersten Tiere entstanden sind und dass wir Menschen die Tiere ausgerottet haben und wie wir halt die Wälder von denen zerstören und so.
Also ich finde die Tiere sehr gut und auch die Pflanzen. Es fühlt sich wie richtig im Wald an.
Beschreib mal, was macht diesen Eindruck so aus, dass es sich hier wirklich wie im Urwald anfühlt?
Die ganzen Bäume und auch die Affen und so. Ja, und die Tiere. Also wir haben jetzt zwei Tiere auch auf der Bootsfahrt gesehen.
Was für Tiere waren das?
Tapir und Affen waren es noch.
Wie sieht ein Tapir aus?
Der ist so schwarz und hat so einen weißen Bauch.
Ich glaube, der hat auch noch so ein Rüssel, oder?
Ja.
Okay, alles klar. Prima, danke schön. Ja, viel Spaß noch.
Willkommen. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Zeit, die vor über 13 Milliarden Jahren beginnt. Zuerst ist nichts. Dann beginnt alles. Der Urknall lässt das Universum entstehen, das sich mit rasender Geschwindigkeit ausdehnt. Die Erde entsteht, ein rotglühender Planet, der langsam abkühlt. Aus dem abkühlenden Gestein formen sich die Vorfahren unserer heutigen Kontinente, umschlossen von einem Urmeer. Und dann das Wunder. Leben entsteht im Wasser, zuerst Einzeller, die sich zu immer komplexeren Lebewesen entwickeln. Das Leben schafft den Sprung an Land. Der Urzeitkontinent Gondwana entsteht. Gondwana wird zum grünen Kontinent, dessen Herrscher die Dinosaurier sind.
Jetzt geht unsere Kakadu-Reise zu Fuß weiter hier durchs Gondwana-Land und wir werden begleitet von zwei Herren, die sich hier besonders gut auskennen. Zum einen ist das der Tierpfleger Michael Ernst. Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Und zum anderen ist das der Gärtner hier vom Gondwana-Land, der aufpasst, dass die ganzen Pflanzen hier auch richtig gedeihen, die hohen Bäume. Das ist Ulf-Peter Schilling. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Bevor wir jetzt hier die ganzen Tiere kennenlernen, wie viele Tiere leben hier überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Also das sind zum einen die Tiere, die im Gehege sind. Das sind etwas über 45 Tierarten, für die es regelrecht Schilder gibt, also wo man auch weiß, ah, da ist das Tier, da ist das Schild dazu. Und dann gibt es unzählige Arten, die einfach noch als Unterbesatz drin sind. Dann haben wir freilebende Tiere, die also sich frei hier drin bewegen können. Dann gibt es unerwünschte Einwanderer. Also alles in allem kommt das sicherlich so deutlich an die 100 verschiedene Arten ran. Und die Individuenzahl ist viel, viel größer. Alleine unsere Blattschneiderameisenkolonie hat bestimmt 15.000 Köpfe. Also das wird dann richtig viel.
Neben Michael Ernst, habe ich gerade gesagt, ist noch Ulf-Peter Schilling mit uns unterwegs. Er ist der Gärtner hier im Gondwana-Land in Leipzig und kümmert sich um diese ganzen vielen Pflanzen, die wir uns gleich nochmal genauer angucken werden.
Woher kommen die ganzen Pflanzen? Weil hier sind ja bestimmt auch über 100 verschiedene Arten von Pflanzen. Woher kommen die denn?
Ja, also genauer gesagt haben wir hier über 500 verschiedene Pflanzenarten und insgesamt mehr als 14.000 Stück davon. Die kommen im Prinzip aus der ganzen Welt. Wir haben ganz viele von den großen Bäumen aus Asien und aus Nordamerika zu uns hier nach Leipzig geholt. Und die anderen kleineren Pflanzen werden natürlich von unseren Gärtnereien hier in Europa produziert. Viele der Großbäume wurden schon vor vielen Jahren ausgesucht und sind dann beispielsweise von Thailand oder Florida mit Containerschiffen nach Rotterdam gekommen, wurden dort quasi wieder aufgepäppelt und haben dann die Reise vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren hier zu uns nach Leipzig angetreten. Das passierte in großen LKWs. Pro LKW, muss man sich vorstellen, passten ein bis zwei Bäume nur herein. Es war also ein wahnsinns großer LKW-Verkehr unterwegs, um diese Bäume hier in unserer Halle zu bekommen.
Wir gucken uns jetzt an, wie sich die ganzen Bäume entwickelt haben, denn wir machen uns jetzt auf unsere Reise hier durch das Gondwana-Land. Wir laufen hier entlang des Regenwaldpfades. Links und rechts sind hohe Pflanzen, Büsche, Bäume. Guck mal, was ist denn da jetzt gerade?
Das sieht aus wie eine Birne, hat die Form einer Birne, aber eher die Farben außen von einem Apfel. Und innen drin ist so eine Art Nuss. Und die Farbe innen sieht aber auch nicht direkt aus wie halt von einer Birne oder von einem Apfel. Ist eher, man könnte sagen, cremefarben.
Was ist das für eine Frucht oder Nuss?
Ja, das ist eine Cashew-Nuss, also im Prinzip die Nuss, die jeder schon mal in der Nussmischung oder im Studentenfutter von uns gegessen hat. Und die Kinder haben das ganz richtig beschrieben. Wir haben also so eine birnenförmige, orangefarben-gelbene Frucht, die ganz flüssig ist und ein bisschen übel riecht. Ja. Und am Ende dieser Frucht hängt quasi nach unten dran nochmal so wie so ein härter Stein, der so ein bisschen aussieht wie so ein Engerling gebogen. Und wenn man dort die Schalen öffnen würde, was ich jetzt mit meinen Händen gar nicht schaffe, dann hat man im Prinzip eine Nuss darin und das ist die uns bekannte Cashew-Nuss.
Also wir merken das auch immer, dass die Leute fragen, was ist das? Ja, dann sag mal, das ist eine Papaya oder was hängt denn dort? Das ist eine Kakaobohne. Also viele Leute von Dingen, die sie eigentlich im täglichen Umgang kennen, Schokolade oder irgendwelche Marmeladen und sowas, also dass sie die Früchte dazu eigentlich noch nie richtig gesehen haben. Das ist immer wieder spannend. Und Cashew-Nuss ist so ein klassisches Beispiel, kennt jeder, aber keiner weiß, wie es tatsächlich aussieht.
Und dieses stinkige Aroma, das breitet sich hier weiter aus von der Nuss. Wir gehen lieber weiter auf unserer Kakadu-Reise durchs Gondwanaland. Kakadus Reise heute aus dem Gondwanaland in Leipzig. Wir sind jetzt gerade den Dschungelpfad entlang gegangen. Wie saßen hier eigentlich gerade aus auf dem Weg, wo wir unterwegs waren?
Viele Pflanzen und wir sind an einer Totenkopfaffeninsel vorbeigekommen, wo Totenkopfäffchen frei rumlaufen. Ja, und unter uns war auch ein Fluss. Und jetzt sind wir auf einer Brücke sozusagen und unter uns sind die Riesenotter.
Und die schreien hier gerade auch schon zur Begrüßung. Das ist wahrscheinlich auf Otterisch ein Hallo. Wie sehen denn die Otter eigentlich aus?
Die Otter sind bräunlich. Sie haben ziemlich kleine Ohren, die anliegen und haben hinten einen Schwanz.
Also auf jeden Fall fressen sie Fisch. Sie haben spitze Zähne und vor mehreren Monaten haben sie auch Nachwuchs bekommen.
Die Kleinen, die jetzt hier rumschwimmen, sind am 19. Dezember geboren. Und es sind zwei Jungtiere, also zwei männliche Jungtiere, die groß geworden sind. Mittlerweile sind sie völlig selbstständig, fressen auch schon selber Fisch, sind also nicht mehr auf ihre Eltern angewiesen. Und es schwimmen jetzt vier Tiere hier von denen im Becken rum. Und dieses Schreien, was man hier hört, die Tiere reagieren sehr gut auf ihre Pfleger. Die erkennen unsere Pfiffe, die erkennen unsere Arbeitskleidung. Also die sehen das braune oder dieses T-Shirt, was ich anhabe und denken, es gibt Fisch.
Das heißt, Sie könnten jetzt so einen Otter auch rufen und sagen, Otter bei Fuß oder was?
Nein, das geht nicht. Also die sind nicht zahm in dem Sinne. Wir sind für die Futterbringer und als solche interessant. Und wenn wir das nicht schnell genug bringen, dann wird laut gerufen.
Warum haben die einen platten Schwanz? Die könnten ja auch wie beim normalen Otter rund sein mit Fell.
Na, so ein flacher Schwanz macht sich ganz gut. Also es gibt ja viele Tiere, die im Wasser leben, die einen flachen Schwanz haben. Der Biber ist so ein gutes Beispiel. Ganz einfach, wenn du einen Ruder brauchst, das ist ja auch abgeflacht. Also mit einem Besenstiel rudert sich nicht so schnell. Und so ein flacher Schwanz geht natürlich super schnell und hervorragend zum Manövrieren im Wasser. Und dann kommt es natürlich dazu, dass im Gegensatz zu unseren einheimischen Fischottern die Riesenotter deutlich schwerer sind. Also bis 22, 23 Kilo können die Tiere wiegen. Sind ungefähr, wenn sie sich aufrichten, 1,20 Meter, 1,30 Meter groß. Und da braucht man natürlich, um sich fortzubewegen, auch ein ordentliches Fortbewegungsmittel. Und da ist der Schwanz noch dazu, wenn er abgeflacht ist, nahezu perfekt.
Wie kann man eigentlich Männchen und Weibchen von den Ottern unterscheiden?
Die kann man relativ leicht unterscheiden. Also die haben ja, schwimmen häufig auf dem Rücken und man kann also ihre Bauchseite sehen. Da kann man die Geschlechtsorgane sehr, sehr gut erkennen. Und dann gibt es auch noch individuelle Unterschiede. Das eine Tier hat weiße Flecken am Hals, das andere nicht. Also wir können die auch einfach so am Gesicht unterscheiden. Aber ansonsten sieht man, ähnlich wie bei Menschen oder wie bei Junge und Mädchen, sieht man das, was eben außen dran ist oder eben nicht dran ist.
Woher kommen denn die Riesenotter eigentlich? Wo leben die normalerweise?
Riesenotter, es gibt viele Tiere, bei denen im wissenschaftlichen Namen schon das Verbreitungsgebiet steckt. Bei denen ist es so. Der Artname ist Brasiliensis, also Brasilien, umliegende Länder. Und dort in den Regenwaldgebieten, Flussgebiete, Flussmündungen, also überall dort, wo Süßwasser ist, dort findet man die Riesenotter in Südamerika.
Wie oft und wie viele Jungtiere
denn die Riesenotter?
Das lässt sich ganz relativ einfach sagen. Die haben eine Tragzeit, also von 3 Monaten. Ungefähr 3 Monate werden dann auch die Jungtiere ausschließlich mit Milch gesäugt. Nach diesen 3 Monaten können sie theoretisch wieder gedeckt werden, sodass rein theoretisch, wenn alles gut klappt, bis zu 2 Würfe im Jahr möglich sind. Also wir haben die Jungtiere jetzt im Dezember und wenn alles hier mit rechten Dingen zugeht, kann es gut sein, dass wir im Juni oder Anfang Juli schon wieder die nächsten Jungtiere haben.
Ist das eigentlich sehr schwierig, Otter zu halten?
Das war mal schwierig. Also es gab viele, viele Versuche, diese Riesenotter zu halten. Da ist man immer fälschlicherweise davon ausgegangen, ja, Riesenotter lebt im Wasser, man braucht einen Riesenwasserteil und die brauchen gar kein Land. Mittlerweile weiß man, dass das nicht stimmt. Man braucht sehr viel Land, ungefähr 2 Drittel Land, 1 Drittel Wasser. Und wenn man das beherzigt und wenn man die Bedingungen einigermaßen stimmig hat, dann steht der Zucht eigentlich nichts im Wege. Und so wie es jetzt momentan aussieht, die Zoos, die Riesenotter halten und ordentliche Anlagen haben, die züchten die auch. Also so schwer ist es eigentlich gar nicht mehr.
Und hier haben die auf jeden Fall schöne Bedingungen. Hier gibt es einen richtigen Bachlauf, der da sich zwischen den Bäumen entlang schlängelt. Dann haben sie hier einen großen Teich, da sind verschiedene Steine, Baumwurzeln. Wo schlafen die eigentlich, die Otter?
Die haben einen Stall. Die kommen auch abends in diesen Stall rein, völlig freiwillig. Dort gibt es eine Holzkiste. Und in dieser Holzkiste, das ist wie so eine Schlafbox, da schlafen die. In freier Wildbahn gibt es solche steile Uferwände aus Sand und dort graben die sich regelrechte Gänge rein, richtig tief. Und dort haben die dann ganz tief drin eine Höhle, wo sie sich zurückziehen. Das haben wir hier nicht, wir haben eine Holzkiste, aber die nehmen die Tiere an und schlafen da jede Nacht drin. Das sind klassische Tagaktivtiere und nachts einfach pennen. Also bis zu 12 Stunden nachts werden geschlafen und am Tag ist immer richtig Bewegung in der Bude.
Wie schnell können die Riesenotter überhaupt schwimmen?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben bis jetzt noch nichts dran gehalten, um das zu sehen. Aber wenn ich das so sehe, wenn wir von hier oben füttern und den Fisch mal etwas weiter wegwerfen und die schwimmen da schnell hin, könnte ich mir vorstellen, dass das schon so 15 bis fast 20 km/h sind. Also so schnell kannst du wahrscheinlich gar nicht rennen, wie die schwimmen können.
Ihr von der Zoo AG, ihr beschäftigt euch ja sowieso sehr viel mit den Tieren hier im Zoo in Leipzig und auch mit dem Gondwanaland. Gibt es da einen Lieblingsplatz, den ihr eigentlich hier habt in der Gondwana-Welt?
Also hier ist mein Lieblingstier drin, das Zwergflusspferd, und da bin ich halt auch am liebsten eigentlich.
Was magst du hier gerne?
Die Riesenotter mag ich sehr gerne und die Affen, die da drüber wohnen.
Eigentlich mag ich hier alles, jeden Ort, jeden Stein, jede Pflanze, jedes Tier.
Und wir ziehen jetzt einfach hier weiter durchs Gondwanaland und gucken, welches Tier hinter dem nächsten Baum, hinter der nächsten Palme auf uns wartet. Kakadus Reise heute durch das Gondwanaland in Leipzig. Hier leben ganz viele Tiere in einem riesengroßen Tropenhaus. Und jetzt sind wir bei dem Lieblingstier von Pol.
Ja, wie schon gesagt, es ist mein Lieblingstier, weil es kein Fleisch frisst und es ist nicht so bedroht, aber es ist auch niedlich und ich habe auch eine Handpuppe davon.
Das ist jetzt ja fast wie ein Rätsel, weil jetzt haben wir gerade noch gar nicht gesagt, was das überhaupt für ein Tier ist. Beschreib es doch noch mal ein bisschen.
Also das Zwergflusspferd, es ist kleiner als die normalen, also viel kleiner. Es lebt in den tropischen Flüssen. Sie sind so, also dunkelbraun-schwarz. Und beim Kinn haben die so mehr so hellbraun. Und sie fressen Heu, also getrocknetes Gras.
Wo sind die großen Unterschiede, Michael Ernst, zu ihren großen Kollegen?
Da gibt es eine ganze Menge. Also die grundlegenden Unterschiede sind richtig schon in der Lebensweise. Also während die großen Flusspferde eher offene Gebiete bevorzugen, also Flusslandschaften mit Savanne, wo sie dann zum Weiden rausgehen, sind die Zwergflusspferde wirkliche Waldbewohner, richtige Regenwaldbewohner, die sehr viel im Wasser verbringen oder sehr viel Zeit im Wasser verbringen, auch Wasserpflanzen fressen. Das ist einmal diese Verhaltens- und Lebensraumgeschichte. Ein ganz wichtiger Unterschied, den man nicht auf den ersten Blick sieht, ist auch bei den Kindern. Also wenn ein großes Flusspferd ein Jungtier bekommt, so kann das in der Regel sofort schwimmen, während Zwergflusspferde das Schwimmen erst lernen müssen. Also junge Zwergflusspferde würden, so man sie ins Wasser werfen würde, ertrinken. Also sie müssen es wirklich von ihrer Mutter lernen. Zwergflusspferde sind strenge Einzelgänger, während große Flusspferde auch schon in großen Gruppen zusammenleben können.
Und die haben sich hier auch ganz gemütlich eingerichtet, ne?
Also hier gibt es mehrere Lianen und auch ein Wasserbecken. Hier sind auch Baumstämme drin und hier wohnen auch Affen drin.
Wollte gerade sagen, die haben ja auch noch Untermieter. Was sind das für Affen? Wie sehen die aus?
Also er ist etwas größer als vielleicht andere Affenarten, hat einen langen Schwanz und wohnt halt bei den Zwergflusspferden mit und heißt Diana-Meerkatze.
Woher kommen die Diana-Meerkatzen? Warum heißen die Diana?
Die kommen genauso aus den tropischen Gebieten wie das Zwergflusspferd, Westafrika, also Liberia, Elfenbeinküste. Warum sie Diana heißen, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber sie sind im wissenschaftlichen Namen, kommt auch Diana vor. Also ich vermute, dass der Erstbeschreiber, das ist ja immer in der Wissenschaft so, also derjenige, der dieses Tier zum ersten Mal für die Wissenschaft beschreibt, dem Tier dann den Namen geben darf. Und wahrscheinlich hat er entweder seinen eigenen genommen oder den seiner Frau. Das ist gut möglich, also das wäre eine Erklärung. Genau weiß ich es nicht.
Also sind Diana-Meerkatzen und Zwergflusspferde auch in der Natur draußen Kumpels. Trägt das zum Wohlbefinden bei, dass die hier zusammenleben können?
Also Kumpels kann man nicht sagen, weil sie sich eigentlich komplett ignorieren. Also am Anfang war es für die Affen mal ganz interessant zu sehen, dass man, wenn man ein Stück Apfel oder irgendeinen alten Ast oder sowas unten auf diese großen braunen Klumpen wirft, dass die dann erschrocken ins Wasser rennen. Aber irgendwann haben die Affen natürlich zum einen die Lust verloren, das zu machen. Zum anderen haben die Flusspferde gemerkt, dass das nur so ein Affe ist, der da oben irgendwas macht. Die sind sich eigentlich egal. Trotzdem ist es schön, immer wieder, auch wenn es selten ist, solche Interaktionen zu sehen.
Wir winken noch einmal den Flusspferden zu und gehen weiter hier auf unserer Reise durch das Gondwana-Land beim Kakadu. Jetzt kommen wir zu einem Baum mit einem kuriosen Namen. Wie heißt denn der?
Leberwurstbaum.
Wo sind denn da die Leberwürste?
Also da sind keine Leberwürste dran. Der heißt nur so, weil wahrscheinlich irgendwas so aussieht wie die, so eine Leberwurst. Oder?
Eine gute Idee, stimmt es?
Das ist tatsächlich so. Wir haben hier also, wir sind mitten in Afrika, einem Teil von unserem Gondwanaland. Hier wird also die Pflanzenwelt von Afrika repräsentiert und wir stehen hier an einem Leberwurstbaum, der also in Afrika in der Savannenlandschaft vorkommt. Und das Typische, was ihm seinen Namen gibt, sind die langen Hülsenfrüchte, die nach der Blüte nach unten hängen und bis zu 50 cm lang sind, aussehen quasi wie unsere Leberwurst, graubraun und richtig dick prall gefüllt.
Schmeckt das auch nach Fleisch oder Leberwurst?
Grundsätzlich sind die Früchte essbar, sie werden aber gemieden auch von den afrikanischen Menschen, die in der Nähe der Bäume leben, weil es am Ende eher ein Futter für die Großtiere ist, wie zum Beispiel Giraffen oder Elefanten, aber auch kleine Paviane kommen regelmäßig, so sagt man, an diese Bäume und bedienen sich dort an den Früchten.
Jetzt werden wir uns in luftige Höhen schwingen, denn jetzt geht es auf den Baumwipfelpfad. Dafür klettern wir jetzt über eine große Hängebrücke. Das heißt, das ist ein schmaler Steg. Links und rechts sind natürlich Geländer und diese Brücke, die schwingt richtig schön mit, wenn wir hier rüber gehen. Und man hat auch einen guten Blick nach unten. Was sieht man da alles?
Also man sieht die Boote, viele Pflanzen und wenn man Glück hat, auch ein paar Tiere. Da unten sieht man sogar die Totenkopfäffchen, wie schon der Name von dem Tier sagt. Das Gesicht sieht aus wie ein Totenkopf. Er hat einen etwas längeren Schwanz, ist so, man könnte schon sagen, braun-rötlich, wenn nicht sogar gelbe Pfoten und hat so einen leichten weißen Bart.
Und ein Pfleger ist da gerade hinter dem Äffchen hinterher mit so einer Art Sprühflasche. Was macht der, Michael Ernst?
Das ist keiner unserer Pfleger, sondern wir haben ja immer Aufsichtspersonal. die aufpassen, dass die Affen niemanden beißen. Das lässt sich ganz einfach erklären. Totenkopfaffen haben von allen Affenarten, die man so kennt, den höchsten Anteil von tierischen Anteilen in der Nahrung. Also sie fressen sehr viele Insekten, ungefähr 80%, kleine Wirbeltiere, Vogelnester, also alles, was bald reinig vom Baum ist, muss man sagen. Und so ein Finger vom Besucher, der sieht halt aus wie ein großer weißer Wurm. Und da wird auch gerne mal reingebissen. Und da wir das nicht wollen und ein paar von den Affen wirklich Spezies sind im Beißen, gibt es dort Aufsichtspersonal, die den Affen das ausreden sollen. Und zur allergrößten Not werden sie mit Wasser bespritzt.
Hier oben auf dem Baumwipfelpfad hat man natürlich überhaupt einen super Überblick über das gesamte Gondwana-Land mit den ganz unterschiedlichen Pflanzen. Wir haben ja vorhin schon gehört, hier kommen Pflanzen aus drei Kontinenten zusammen. Könnt ihr euch noch erinnern, welche Kontinente das waren?
Es waren die Kontinente Amerika, Asien und Afrika.
Südamerika ist der Kontinent. Um die ganzen Pflanzen hier kümmert sich Ulf-Peter Schilling im Gondwana-Land. Was muss denn passieren, dass die sich hier überhaupt wohlfühlen, wenn die doch aus ganz anderen Ländern, von anderen Kontinenten, also Asien, Afrika und Südamerika kommen?
Also wenn wir natürlich unser Foliendach nicht hätten, würden diese ganzen Pflanzen nicht bei uns im Gondwana-Land wachsen können, weil natürlich viele der Pflanzen aus den Tropen und Subtropen kommen und diesen mit Abstrichen fast in allen drei Bereichen von den Temperaturen und von der Luftfeuchte her gleich. So können wir also jetzt hier im Gondwana-Land über die Heizung und die Beregnung unsere Pflanzen so einrichten, dass sie auch bei uns gut gedeihen, egal ob sie nun in Südamerika oder in Asien bei uns beheimatet sind.
Beschreib doch gerade mal die Temperaturen und wie fühlt es sich hier drin an?
Also es ist schon sehr heiß, bestimmt so 28 Grad jetzt.
Es fühlt sich auch ein bisschen feucht an, ne? Also das Shirt, das klebt so ein bisschen auf der Haut.
Das, was uns im Prinzip hier so ein bisschen Unwohlsein verschaffen könnte, ist die Luftfeuchte. Also die Temperaturen empfinden wir ganz anders, als wenn wir draußen im Sommer am See liegen würden. Da haben wir nämlich nicht die Luftfeuchte, die bei uns hier Werte um die 70% erreichen kann.
Wie bekommen denn die Pflanzen hier überhaupt Wasser? Weil hier ist ja nun die große Folie über das ganze Gondwana-Land gespannt. Regnet es hier zwischendurch auch? Wird da das Dach mal aufgefahren oder wie bekommen die hier Wasser, die Pflanzen?
Nein, also von draußen kommt unser Wasser direkt nicht. Wir sammeln natürlich das Regenwasser von der Dachfläche auf und benutzen das dann wieder zum Gießen. Aber wir müssen unsere Pflanzen, die ja eben aus den Tropen kommen, regelmäßig wässern. Und wir haben hier drei verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Zum einen kommt es tatsächlich von der Dachkonstruktion. Unter diesem Foliendach sind also eine Vielzahl von Regnerdüsen, die jede Nacht hier einen kleinen tropischen Regen verursachen und somit auch die Blätter sauber waschen, damit die alle so strahlend grün jeden Tag hier wieder erscheinen. Zum anderen haben wir auch eine Beregnung im Boden. Dort gibt es ganz viele Schläuche, die zu unterschiedlichen Zeiten bestimmte Mengen an Wasser einfach abgeben. Und die dritte und wahrscheinlich einfachste Lösung ist, wir sind jeden Morgen auch da und gießen die Pflanzen und die Stellen nach, die uns am wichtigsten und bedürftigsten haben.
Das Ganze hat ja hier etwas von einem Regenwald. Was versteht ihr unter Regenwald oder wie sieht der Regenwald hier aus?
Naja, ein Regenwald ist sozusagen wie ein Haus. Es gibt da verschiedene Etagen, wie zum Beispiel einen Keller oder erste Etage oder Dachgeschoss. Und die meisten Tiere leben nicht auf dem Boden, sondern mehr in den Baumwipfeln.
Im Regenwald ist es auch so, wenn es regnet, fällt nur jeder 8. Tropfen wirklich auf den Boden. Der Rest wird von dem Blätterdach aufgehalten.
Nun heißt es ja auch immer, dieser Regenwald, der ist bedroht. Warum eigentlich, wisst ihr das?
Weil viele Menschen, die fällen die Bäume oder verbrennen die Bäume. Und dadurch können auch ganz viele Tiere nicht leben. Weil wenn jetzt die Bäume verbrannt werden, haben Affen sowie auch andere Tiere keine Lebensmöglichkeiten mehr. Oder wenn das alles gefällt wird, haben die keine Lebensmöglichkeit mehr, egal wo. Und somit müssen sie auch gleich mitsterben.
Im Regenwald, die Menschen fällen die Bäume erstens, um daraus Holz herzustellen und zweitens, um dort ihr Vieh und andere Tiere weiden zu lassen.
Wir können ja gerade noch mal versuchen, hier von oben aus unserem kleinen Baumhaus die einzelnen Pflanzen den Kontinenten zuzuordnen. Habt ihr eine Idee, welche Pflanze zu welchem Kontinent gehört?
Zum Beispiel der Bambus ist ein bisschen so in Asien.
Wie sieht denn der Bambus aus?
Also das ist so röhrenförmig. Man könnte sich das vorstellen wie, also nicht direkt Schneidegras, sondern halt wie eine Grasart, wo dann halt mal glatt und dann kommen halt diese Ringe drumherum, dann wieder glatt und dann wieder die Ringe. Und es ist halt so cremefarben, was mehr ins Gelb reingeht.
Was für Pflanzen gibt es hier noch, die man dann den einzelnen Kontinenten zuordnen kann?
Ja, also eine grobe Unterscheidung kann man hier schon machen. Von unserem Standort, ist ungefähr 15 Meter über dem Hallenboden, sehen wir quasi in das Blätterdach voll hinein. Und wenn wir eben nach Asien gucken, haben die Kinder auch hier recht. Wir sehen sehr viele Bambustriebe, die wirklich sehr schnell wachsen. Wir sehen in Asien auch Bananenblätter. Das sind ganz große, dunkelgrüne, rundlich-längliche Blätter, hinter denen sich auch jeder verstecken könnte. Und uns quasi natürlich als Bananenliebhaber die Früchte liefern. Wenn wir uns dann umdrehen Richtung Afrika, haben wir dort viele kleinere Palmenarten und großlaubigere Feigenblätter. Das dominiert dieses Bild von Afrika, während Südamerika schon wieder relativ gemischt ist und dort die Pflanzenwelt eigentlich mehr oder weniger durch Blühpflanzen bestimmt wird, aber im klassischen Baumbestand jetzt nicht eine oder die andere Art dominiert.
Kakadus Reise durch das Gondwana-Land. Wir streifen hier durch den Regenwald und nehmen natürlich überall auch mal kleine Geruchsproben. Hier ist ein Baum, wollen wir da mal schnuppern?
Es riecht direkt nach Zimt, die Rinde.
Ich rieche auch nochmal. Ja, es riecht ein bisschen wie Weihnachten.
Es ist tatsächlich ein Zimtbaum und aus dessen Rinde produziert man den Zimt, der bei uns dann in der Weihnachtsbäckerei auch verwendet wird.
Bisschen wie in der Weihnachtsbäckerei, aber dabei sind wir mitten im Dschungel im Urwald und weiter geht's.
Kula, kula bebe, kulai, kula bebe, kulai, kula bebe, kulala. Kula, kula bebe, kula, kula bebe, kula, kula bebe, kulala. Kulela te bebe, kulela te mwana, kulela te bebe, kulela te mwana, kulela te bebe, kulela te mwana, kulela te bebe, kulela te mwana. Kula, kula bebe, kula, kula bebe, kula, kula bebe, kulala. Kula, kula bebe, kula, kula bebe, kula, kula bebe, kulala. Kulela te bebe, kulela te mwana, kulela te bebe. Kolela te mwana, kolela te bebe, kolela te mwana, kolela te bebe, kolela te mwana.
Hier gibt es auch verschiedene Stationen, wo man Dinge ausprobieren kann, Klappen, die man öffnen kann, Schautafeln, wo man nachlesen kann, was das für Pflanzen und was das für Tiere sind oder auch Kisten, wo man reingreifen kann. Da fühlt man dann, wie sich zum Beispiel das Fell oder die Haut eines Tieres anfühlt. Und jetzt sind wir im Nutzgarten gelandet. Nutzgarten, was stellt ihr euch unter Nutzgarten vor?
Also das sind Pflanzen, die genutzt werden, also die von uns Menschen genutzt werden, so wie ein Mangobaum oder Ananas. Ja, halt solche Bäume, die von, also Früchte, die von uns genutzt werden.
Ananas wollte ich immer mir schon mal angucken, wie die aussehen in Wirklichkeit, also wie die wachsen. Ich weiß natürlich, wie Ananas aussehen, wenn ich sie im Supermarkt kaufe, aber wie wachsen die? Wir können hier mal zu einem Beet gehen und da steht auch ganz groß Ananas dran. Wie sieht denn diese Pflanze aus?
Na also, die Blätter sehen so aus wie diese Blätter, die oben auf dieser Frucht drauf ist. Und die Ananas ist wahrscheinlich, wie es hier aussieht, im Boden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die über der Erde oder unter der Erde sind. Weil das sind Bodenpflanzen, sind keine Bäume oder sowas.
Und siehst du, ich dachte nämlich immer, eine Ananas würde auf irgendwelchen Bäumen wachsen. Ist aber gar nicht so. Fragen wir nochmal den Gärtner hier vom Gondwanaland, Ulf-Peter Schilling. Ananas, die wachsen tatsächlich auf dem Boden?
Richtig. Ananas gehört also zu den Bromeliengewächsen. Es ist eine Rosettenpflanze, die im Prinzip immer nach oben neue Blätter treibt. Und wenn man sich im Supermarkt mal eine Ananas kauft, sieht die Pflanze im Prinzip genauso aus wie das Teil der Ananas, wo oben noch die Blätter dran sind. Und genau dieses Stück wächst im Boden.
Aber wächst denn die Ananas, die Frucht, unter der Erde oder wie ist das?
Nein, wie jede andere Bromelie blüht die Pflanze natürlich oberirdisch, nämlich genau im Zentrum dieser Blattnerven blüht natürlich die Pflanze oberirdisch im Zentrum dieser heraustreibenden Blätter und nach der Blüte bildet sich genau dort die Frucht und die bekommt einen kleinen Stiel und wenn man auch sich die Frucht im Supermarkt anguckt, hat die unten einen Strunk, der abgeschnitten ist und im Übrigen in der Frucht auch nicht ganz so schön schmeckt. Und auf diesem Stiel treibt es die Frucht nach oben, sodass also die Frucht nicht im Boden wächst, sondern ungefähr so 30 bis 50 Zentimeter über der Erde.
Und wie kommen die Blätter auf die Ananasfrucht drauf?
Ja, das ist im Prinzip das Besondere bei der Ananas. Die Ananas treibt also über diesen Strunk, von dem ich gerade gesprochen habe, über der Frucht weiter Blätter aus. Und deswegen könnt ihr auch alle zu Hause eure Ananas auch selber züchten, indem ihr von eurer Ananas, die ihr gegessen habt, oben das letzte Teil mit den Blättern abschneidet und wieder in die Erde steckt.
Aber dann muss man es auch schön warm zu Hause haben.
Das wäre natürlich Voraussetzung und vor allen Dingen feucht.
Aber die Ananas, das ist ja nicht die einzige Nutzpflanze, die man sich hier angucken kann im Gondwanaland. Was habt ihr noch für Nutzpflanzen gesehen?
Kakaopflanzen oder auch Mangobäume.
Kakaopflanze finde ich besonders interessant, weil ich super gerne Schokolade esse und natürlich auch Kakao trinke. Wie sieht die aus, die Kakaopflanze?
Die Kakaopflanze ist im Prinzip ein klein bis mittelgroßer Strauch von 2 bis 3 Metern Größe, hat einen kleinen Stamm und dann im Prinzip ganz normale Laubblätter, die nach unten hängen. Das Lustige ist, dass wenn diese Blätter austreiben, die im ersten Moment ganz dunkelbraun und gelblich sind und man denkt eigentlich, oh, der Pflanze geht es gar nicht so gut, aber das sind die Blätter, die noch ganz jung sind. Und das interessante Punkt 2 an dieser Pflanze ist, dass die am Stamm blüht. Also nicht, wie man das kennt bei einer Rose oder bei einer Margarite, die an einem dünnen Zweiglein blüht, sondern diese Blüten sind richtig an dem Holzstamm dran und dort bildet sich auch die Kakaoschote. Und die Schote können wir aber immer noch nicht trinken oder zu Schokolade mahlen, sondern in dieser Schote sind die kleinen Kakaofrüchte drin, die kleinen Nusskugeln drin, die dann im Endeffekt geröstet werden und dann weiterverarbeitet werden.
Wisst ihr, wo der Kakao eigentlich normalerweise wächst?
Südamerika wächst der.
Stimmt das? Wo wächst der Kakao?
Der Kakao wächst richtigerweise in Südamerika.
Ich habe jetzt Appetit auf Schokolade. Wäre ja auch eine gute Wegzehrung hier bei unserer Kakadu-Reise. Am Ende unserer Kakadu-Reise heute durch das Gondwanaland in Leipzig treffen wir nochmal auf den Zoodirektor. Wir haben jetzt so viel gesehen, auch ein bisschen geschwitzt, muss ich sagen. Hier ist es nämlich ordentlich warm. Hier waren tolle Pflanzen. Man hatte wirklich das Gefühl, durch den Regenwald zu gehen. Wir sind hier über das Wasser gefahren mit einem Schiffchen und haben natürlich die verschiedenen Tiere gesehen. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist dafür nötig, hier eine so große Tropenwelt zu schaffen? Wie funktioniert das, dass zum Beispiel den Tieren und den Pflanzen im Winter nicht kalt ist, Herr Dr. Junhold?
Ja, hier ist eine ganze Menge an Klimatechnik notwendig. Zum einen im Winter die Halle richtig warm zu bekommen, aber fast die größere Herausforderung ist, dass es im Sommer nicht zu heiß wird. Man muss sich das so vorstellen, dass unsere Halle riesengroß ist und wie ein Gewächshaus wirkt, was man zu Hause im Garten hat. Und wenn da viel Sonne drauf scheint, auch im Frühjahr und im Herbst, ist das wie ein Treibhaus und da ist es sehr, sehr heiß drin. Das heißt, wir haben Lüftungstechnik, Lüftungskanäle, die verästelt im Untergrund, unter den Tiergehegen zum Beispiel, auch schon liegen. Dort wird entweder im Sommer kalte Luft hereingeblasen oder aber im Winter wird warme Luft hereingeblasen. Und das alles ist mit einer Computerleittechnik verbunden. Und da stellt man die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit ein, die man haben will. Und dann wird das ausreguliert. Und die verschiedenen Regelungssysteme sorgen dafür, dass wir hier immer konstantes Klima wie in den Tropen haben.
Ich glaube, entscheidend ist auch das Dach, oder? Das Ganze sieht ja ein bisschen aus wie so ein gelandetes UFO. Und hier ist einmal quer über das gesamte Gondwanaland eine Art Folie gezogen. Was macht die?
Es ist eine dreilagige Folie, die bis 2,80 Meter, also größer als ein Mensch ist, auseinandergeht. Da ist Luft dazwischen und das ist quasi die Klimahülle. Sprich, wir haben hier einen abgeschlossenen Bereich, der dieses große Gewächshaus, ich nenne es mal so, von außen abschließt. Und Luft ist ein sehr, sehr guter Wärmedämmer und sorgt dafür, zwischen diesen drei Folien haben wir Luftkammern, zwei Luftkammern, und das sorgt dafür, dass es dann im Winter halt die Wärme nicht verloren geht und im Sommer auch nicht so viel Wärme nach drinnen kommt. Also das ist die quasi Hülle wie ein Dach beim Haus oder dann wieder übertragen auf das Gewächshaus, die Folie, die man auch beim Gewächshaus hat.
Wir haben jetzt ja heute auch gelernt, hier sind einige bedrohte Tierarten, die Sie schützen wollen. Und der Zoo ist da sehr aktiv. Sie haben vorhin von Ihrem Projekt erzählt auf Borneo, wo Sie einer vom Aussterben bedrohten Nashornart helfen. Das macht der Zoo. Aber was kann denn eigentlich jeder Einzelne machen?
Ja, es kann jeder Einzelne helfen. Ich würde mich erst mal freuen, wenn die Kinder, die heute hier waren, für sich mitnehmen, dass der Regenwald schön ist. Also er ist anders als die Umgebung, die wir zu Hause hier haben in Europa. Es ist feuchtwarm. Es gibt ganz wunderbare Pflanzen. Es gibt exotische Tiere. Und diese Schönheit, die muss sich einprägen. Wenn das die Kinder mitnehmen, dann sollte es ihnen immer mal einfallen, wenn sie selbst zum Beispiel mit unseren Ressourcen, die wir haben, also zum Beispiel Holz, sorgsam umgehen, kein nicht zertifiziertes Tropenholz, das können wir als Menschen machen, einsetzen. Aber man kann auch ganz direkt vielleicht eine kleine Spende machen und kann so etwas für den Artenschutz tun. Da sind wir also auch dankbar, wenn das unterstützt wird, was wir machen. Wichtig ist, dass die Menschen und auch die Kinder schon lernen, eine umweltgerechte und nachhaltige Lebensweise auch wirklich zu pflegen. Damit schützen wir unseren Planeten und auch die Tiere in den tropischen Regenwäldern am meisten.
Wenn Sie gerade sagen, zertifiziertes und nicht zertifiziertes Tropenholz, was ist das?
Also wir haben ja zum Beispiel bei unseren Gartenmöbeln zu Hause manchmal Tropenholz eingesetzt. Und dieses Tropenholz sollte unbedingt einen Stempel haben, dass es nicht aus illegalen Holz Rodungen stammt, sondern dass es aus Plantagen stammt und dass dies auch kontrolliert wird. Und das ist ganz wichtig, damit die Regenwälder nicht verschwinden, nicht abgeholzt werden, damit wir als Menschen vielleicht im Konsum dann diese Regenwälder als Holz gebrauchen und dass das kontrolliert passiert.
Ich glaube auf jeden Fall, dass man einen guten Eindruck bekommen kann hier im Gondwanaland, wie schön der Regenwald ist und dass es sich sicherlich lohnt, den zu schützen. Das ist ja auch in unserem eigenen Interesse, ne?
Das ist in unserem eigenen Interesse, denn Regenwälder spielen eine große Rolle, sei es, ob das das Klima ist, was auf unserem Planeten, auf der Erde existiert, sei es als großer CO2-Speicher, also das Kohlendioxid, was wir in der Luft haben, was aufgenommen werden kann durch den Regenwald und wieder zu Sauerstoff gemacht werden kann. Also sie haben eine große regulierende Funktion und sind sehr, sehr wichtig für unseren Planeten.
In einer Woche feiern Sie Geburtstag, denn genau seit einem Jahr gibt es dann das Gondwanaland. Wie wird gefeiert? Mit Kokostorte oder?
Also zunächst werden wir erstmal für die Öffentlichkeit feiern und werden ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist denn in dem einen Jahr alles passiert? Es sind mehr als 2 Millionen Menschen hier bei uns gewesen. Wir werden selber eine kleine Feierstunde machen. Vielleicht auch mal den Tieren zuzwinkern, dass sie auch mitbekommen, dass hier einjähriges Jubiläum ist. Und dann freuen wir uns gemeinsam mit den Gästen, die an diesem Tag da sind, und freuen uns auf das nächste Jahr.
Vorher gratulieren darf man ja noch nicht vor Geburtstagen. Das bringt kein Glück. Wir können auf jeden Fall sagen, dass es uns hier gut gefallen hat. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen im Zoo Leipzig im Gondwanaland sein durften.
Sehr gerne und alles Gute.
Und natürlich bedanke ich mich auch bei den Kindern aus der Zoo AG hier im Zoo in Leipzig, dass ihr mit uns heute durchs Gondwanaland gereist seid. Was hat euch besonders gut gefallen?
Also mir hat am besten gefallen, dass wir die Riesenotter gesehen haben, wie die da durchs Becken getobt sind, weil das letzte Mal habe ich die gesehen, da waren das eigentlich noch kleine Kinder und jetzt sind die schon wieder so groß. Also das fand ich sehr begeisternd und das hat mir am besten gefallen.
Also ich war bis jetzt das dritte Mal, glaube ich, im Gondwanaland und ich habe jetzt auch viele neue Tiere entdeckt. Zum Beispiel das Mini-Flusspferd. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Habe ich noch nicht gesehen. Es ist immer wieder Neues entdecken. Das ist wieder schön.
Also mir hat am besten gefallen, dass wir ins Radio kommen.
Das ist richtig. Da seid ihr jetzt alle drin gewesen, hier beim Kakadu. Ich sage vielen Dank, dass ihr mit uns ins Radio gegangen seid. Und natürlich auch vielen Dank an Michael Ernst, den Cheftierpflegeer.
Ja, danke. Ganz meinerseits.
Und danke an Ulf-Peter Schilling, den Gärtner hier vom Gondwanaland.
Ja, bitteschön, und kommt uns alle bald besuchen.
Wir sind heute da gewesen. Heute in einer Woche bekommt ihr beim Kakadu wieder ein Hörspiel. Dann gehen Amelie und ihr Onkel Tao auf Reisen. Nur leider steigen sie in den falschen Zug. Und das ist dann der Anfang von einem witzigen Abenteuer. Wie das ausgeht, das hört ihr nächsten Sonntag um 14.05 Uhr. Morgen ist der Kakadu wieder da um 13.30 Uhr mit dem Infotag und Rieke. Hier im Deutschlandradio Kultur kommen jetzt gleich die Nachrichten, dann die Sendung Interpretationen. Ich bin Tim und bald wieder drin.